Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die katholische Kirche in Deutschland zieht Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal. Bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch soll nach dem Willen der Deutschen Bischofskonferenz im Prinzip jetzt immer die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Der zuständige Beauftragte der Kirche, Bischof Ackermann, stellte heute in Trier die neuen Leitlinien vor. Für Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gibt es in einigen Punkten noch Klärungsbedarf.
Als sich der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche, Bischof Ackermann, zur Pressekonferenz aufmachte, hatte er eine zentrale Botschaft im Gepäck. Die katholische Kirche will entschlossener gegen Missbrauch vorgehen. Daher soll es jetzt im Gegensatz zu den bisherigen Richtlinien eine Pflicht geben, Verdachtsfälle anzuzeigen.
Das, was wir in den letzten Monaten erfahren haben und auch die Diskussion, die es gegeben hat, hat doch gezeigt, an einigen Stellen ist sozusagen Präzisierung notwendig und das haben wir versucht.
Die neuen Leitlinien sehen vor, dass es eine weitgehende Anzeigepflicht gibt. Eine Ausnahme kann sein, das Opfer wünscht keine Anzeige. Die Prävention von Missbrauch in der Kinder- und Jugendarbeit soll verbessert werden. So wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für haupt- und nebenberufliche Betreuer gefordert. Und Hilfen für Opfer sollen im Einzelfall festgelegt werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, so Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, aber auch nicht mehr.
Für mich bleiben noch Fragen offen, zum Beispiel, wie vorgegangen wird, wenn das Opfer generell nicht möchte, dass Informationen über den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Unser geltendes Recht kennt nicht die Zustimmungspflichtigkeit des Opfers für das Tätigwerden der Strafverfolgungsorgane.
Die katholischen Bischöfe werden die Justizministerin bald treffen, nämlich im Herbst am sogenannten Runden Tisch. Dann werden sie mit ihr auch über die noch ungeklärten Fragen wie die Höhe der Opferentschädigungen sprechen.
Der Arbeitsmarkt hat sich im August weiter positiv entwickelt. Trotz der Sommerpause ging die Arbeitslosenzahl leicht zurück. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 3.188.000 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet, 4.000 weniger als im Juli und 283.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt unverändert bei 7,6%. Zugleich gab es mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und weniger Kurzarbeit.
Er kann den Aufschwung quasi sehen. Peter Strempel kontrolliert Halbleiterplatten bei der Berliner Firma Contag. Monatelang war er in Kurzarbeit, jetzt geht es der Firma wieder besser. Überstunden statt Kurzarbeit, die Krise erstmal vorbei, der Job wieder sicher.
War teilweise sehr schlimm, wir hatten sehr wenig zu tun. Alle haben natürlich Angst um ihren Arbeitsplatz gehabt und war natürlich auch erst verunsichert, dass Kurzarbeit gemacht wurde. Aber letztendlich muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung. Ich habe meinen Arbeitsplatz behalten dürfen.
Die Kurzarbeit geht überall zurück. Mitten in der Krise war sie viermal so hoch. Risiken, ja, die gibt es noch, sagt die Bundesagentur. Aber man hofft auf weiter sinkende Arbeitslosenzahlen.
Dann kann man, ohne ein Prophet zu sein, davon ausgehen, dass wir irgendwann im Herbst unter die 3 Millionen kommen werden.
Das alles sei kein Strohfeuer, sagt die Bundesregierung. Die Krise, die war gestern.
Wir haben das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Der Arbeitsmarkt brummt, die Nachfrage ist stabil, positiv, wachsend.
Doch nicht alle profitieren davon. Das Jobwunder hat auch seine Schattenseite.
Insgesamt sehen wir doch, dass bei der Zunahme der Jobs es insbesondere um Teilzeitarbeit geht und ganz stark auch um Leiharbeit geht.
Zudem befürchten die Betriebe einen Mangel an Fachkräften. Und wie händeringend sie derzeit bei Contag suchen, sieht man schon daran, dass sie ihre Stellenangebote gleich neben das Werkstor hängen.
In der Diskussion über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke zeichnet sich immer deutlicher ein zeitlicher Rahmen ab. Bundeskanzlerin Merkel sprach heute erneut von 10 bis 15 Jahren. Sie hatte zuvor im Kanzleramt mit den zuständigen Ministern über das Energiekonzept beraten, das Ende September vorliegen soll. Dann soll auch klar sein, wie die Stromkonzerne finanziell herangezogen werden sollen.
Frühtermin im Kanzleramt. Es erscheint der Bundesumweltminister, kurz danach auch der Wirtschaftsminister. Die beiden hatten gestern um die Interpretation des Energiegutachtens gestritten. Gut eine Stunde dauerte das Gespräch der Streithähne mit der Kanzlerin, die anschließend erklärte, wovon sie ausgeht.
Dass eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke um 10 bis 15 Jahre uns wichtige Vorteile bringt bei der Frage des Strompreises, genauso auch wie bei der Frage, wie schnell können wir die CO2-Einsparungen erreichen.
Das ist nicht die Position des Umweltministers, der nun hofft, mit Sicherheitsauflagen die Laufzeiten eher kurz zu halten. Wirtschaftsminister Brüderle dagegen fühlt sich bestätigt und findet die gegensätzliche Bewertung der Studie völlig normal.
Nachdem man sich verständigt hat, mit unterschiedlichen Prämissen zu rechnen, ist es nicht verwunderlich, dass man auch unterschiedliche Sichten dabei erdet. Am Schluss muss aber die politische klare Entscheidung stehen. Um die geht es jetzt. Und jetzt die Kanzlerin sicherlich auch bereit oder vielmehr kräftig dabei, diese Entscheidung bald herbeizuführen.
Auch der Finanzminister war im Kanzleramt. Morgen ist die Brennelementesteuer Thema im Kabinett.
Wirtschaft, Umwelt, Finanzen, Justiz, widerstreitende Interessen, die Angela Merkel miteinander verbinden muss. Das Energiekonzept ist eine heikle Bewährungsprobe für die Kanzlerin und die Zeit wird knapp.
Knapp 4 Wochen nach dem Unglück in der San José-Kupfermine in Chile haben die Rettungsarbeiten begonnen. Mit tonnenschwerem Spezialgerät soll ein Schacht für die 33 Bergleute gebohrt werden, die in 700 Meter Tiefe eingeschlossen sind. Das Bergwerk liegt in der Atacama-Wüste in der Nähe der Stadt Copiapó.
Mit dieser tonnenschweren Maschine soll sie gelingen, die Rettung der Verschütteten aus rund 700 Meter Tiefe. Ein Spezialbohrer aus Australien hat am frühen Morgen seine Arbeit aufgenommen. Seitdem läuft die Rettungsaktion, die den Durchbruch bringen soll. Ein Moment der Erleichterung für Rettungskräfte und Angehörige. Wir sind froh, dass es endlich losgeht und unsere Jungs bald raufkommen. Am 5. August stürzte ein Stollen in der Mine ein. 33 Kumpel flüchteten in eine Schutzkammer. Bislang versorgt nur über einen engen Schacht. Der eigentliche Rettungsschacht wird seit heute gebohrt, jeden Tag 8 Meter in die Tiefe, so Experten. Es wird erwartet, dass die Bergungsarbeiten bis zu 4 Monate dauern. Die Familien haben jetzt einen Grund mehr zu hoffen. Gleichzeitig fragen sich viele, wer für das Unglück die Verantwortung trägt. Für uns ist das nichts Neues, dass bei der Betriebsgenehmigung manipuliert wird, wie es hier offensichtlich geschehen ist. Wir Arbeiter akzeptieren das nicht mehr länger. Deshalb werden wir eine Protestbewegung aufbauen. Größtes Problem im Moment ist der Gesundheitszustand der eingeschlossenen Minenarbeiter. Grund zur Besorgnis gäbe es aber bislang nicht. Die lokalen Behörden haben inzwischen die Familien aufgerufen, Ruhe zu bewahren und vorerst nach Hause zu gehen.
Zum letzten Stand der Rettungsaktion in Chile, jetzt live aus Copiapó, Peter Puhlmann.
Dies hinter mir ist der Berg, in dem die Männer schon so lange jetzt eingeschlossen sind. Und auch dort oben wurde diese Rettungsbohrung jetzt angesetzt. Es wird nach offiziellen Angaben hier 3 bis 4 Monate dauern, bis man die Männer erreicht haben wird. Noch heute sollen hier in Chile 4 Experten der US-Weltraumbehörde NASA eintreffen. Sie haben Erfahrung mit solchen Extremsituationen, können also behilflich sein. Und noch ein Detail, die Männer haben nach 26 Tagen im Berg den Wunsch geäußert nach fester Nahrung, nach richtigem Essen. Die Ärzte stimmten zu, morgen soll es zum ersten Mal ein gemeinsames Essen unter Tage für die 33 geben, Reis mit Hackfleisch und damit zurück nach Hamburg.
Nach fast 7,5 Jahren haben die USA heute offiziell ihren Kampfeinsatz im Irak beendet. US-Verteidigungsminister Gates zog eine kritische Bilanz. Es sei noch lange nicht alles gut im Irak. Besonders kritisierte er, dass es Monate nach der Parlamentswahl noch immer keine Regierung gebe. Iraks Regierungschef El-Maliki sagte in einer Fernsehansprache, dieser Tag sei ein wichtiger Schritt für die Wiederherstellung der irakischen Souveränität. Zuvor hatte er US-Vizepräsident Biden empfangen, der an den offiziellen Feierlichkeiten zum Ende des Kampfeinsatzes teilnehmen wird.
Auch US-Präsident Obama räumte bei einem Truppenbesuch in Fort Bliss in Texas ein, es bleibe noch viel zu tun im Irak. Man werde diesen Einsatz nicht als Sieg deklarieren oder sich selber gratulieren, so Obama. Heute Abend wird sich der US-Präsident mit einer Fernsehansprache an die Nation wenden.
Unmittelbar vor Beginn der neuen Nahost-Friedensgespräche sind im Westjordanland 4 Israelis erschossen worden. Die israelische Polizei sprach von einem Terrorangriff unweit einer jüdischen Siedlung in der Nähe von Hebron. Übermorgen sollen in Washington die ersten direkten Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern seit 2 Jahren beginnen.
Volker Bouffier ist neuer Ministerpräsident von Hessen. Der Landtag in Wiesbaden stimmte mit der Mehrheit von CDU und FDP für den bisherigen Innenminister. Bouffier erhielt 66 von 116 Stimmen. Die Koalition votierte geschlossen für ihn. Nach seiner Vereidigung sagte der 58-Jährige, jeder Einzelne sei ihm wichtig. Er wolle Ministerpräsident aller Hessen sein. Zuvor war Roland Koch nach 11 Jahren als Ministerpräsident offiziell zurückgetreten.
Für die Mehrheit der Bundesbürger ist eine bessere staatliche Familienförderung wichtiger als Steuersenkungen. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die Bundesfamilienministerin Schröder heute vorstellte. Demnach fordern 78% der Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor allem Väter würden gern ihre Arbeitszeit reduzieren, um öfter für die Kinder da sein zu können. Schröder warb für eine Unternehmenskultur, die nach der geleisteten Arbeit frage und nicht nach der Anwesenheit der Mitarbeiter. In Berlin ist heute an die Unterzeichnung des Einigungsvertrags vor 20 Jahren erinnert worden. Im Sommer 1990 wurden darin die rechtlichen Grundlagen für den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik geregelt. Das rund 1000-seitige Werk wurde auf dem Festakt gelobt, aber auch kritisch gewürdigt. So sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der damals für Westdeutschland mitverhandelt hatte, im Westen habe es zu wenig Änderungsbereitschaft gegeben. Man hätte von der DDR ruhig ein bisschen mehr übernehmen können.
Das ist der Einigungsvertrag, heute vor 20 Jahren unterzeichnet. Bei einem Festakt würdigte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Mut der Ostdeutschen. Demokratie habe in einem unglaublichen Maße gesiegt. Sie selbst war damals stellvertretende Regierungssprecherin der ersten frei gewählten DDR-Regierung. Die Kanzlerin sieht in der Wiedervereinigung auch eine Verpflichtung, sich weltweit für Freiheit und Demokratie einzusetzen.
Wenn wir darin erlahmen, werden wir auch in unserem Wohlstand und in unserem Erfolg erlahmen.
Im Kronprinzenpalais, damals noch Ost-Berlin, hatten die Verhandlungsführer beider deutschen Regierungen den Einigungsvertrag unterzeichnet. Innenminister Wolfgang Schäuble und DDR-Staatssekretär Günter Krause. Der Vertrag, Grundlage für den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Das westdeutsche Rechts- und Sozialsystem wurde auf die neuen Länder übertragen. Bis zur letzten Minute wurde verhandelt.
Aber wir haben uns nicht klar gemacht, dass sich eben damit nicht nur für die Menschen in der DDR vieles zum Besseren und sonst überhaupt ändert, sondern dass es notwendigerweise auch für den anderen Teil Deutschlands große Veränderungen mitbringen muss.
Ehemalige DDR-Bürgerrechtler kritisierten, dass frühere SED-Mitglieder noch heute politisch aktiv sein könnten. Der Vorwurf, der Beitritt sei ein Anschluss gewesen, weisen die Verhandlungsführer von damals zurück.
Die deutsche Einheit wurde nicht im Westen entschieden, sondern im Osten.
Der Vertrag sei Anker und Kompass für den Einigungsprozess. Eine Gedenktafel soll daran erinnern.
Mit einer Messe unter freiem Himmel ist heute in Danzig an die Gründung der Gewerkschaft Solidarność vor 30 Jahren erinnert worden. Bei dem Gottesdienst vor dem Denkmal für gefallene Werftarbeiter betonte der Primas von Polen Kowalczyk, dass die Kirche von Anfang an auf der Seite von Solidarność gestanden hatte. Am 31. August 1980 war in Danzig eine Vereinbarung mit der kommunistischen Regierung unterzeichnet worden. Darin wurde den Arbeitern das Recht auf eine unabhängige Gewerkschaft zugestanden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. September.
Das Hoch über Westeuropa verlagert sich weiter zu uns. Es bringt dem Südwesten Deutschlands morgen viel Sonnenschein. Sonst eher durchwachsenes Wetter mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Im Westen und Südwesten bleibt es heute Nacht trocken, aber auch sonst kaum Schauer. Gebietsweise breitet sich Nebel aus. Löst er sich auf, ist es am Tag vom Niederrhein über das Saarland bis nach Baden-Württemberg recht freundlich, sonst auch mal dichtere Wolken und im Laufe des Tages entwickeln sich stellenweise Schauer. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise frisch. Heute Nacht 14 Grad auf Sylt, 1 Grad an den Alpen. Dort sowie in den südlichen Mittelgebirgen ist Bodenfrost möglich. Am Tag 14 Grad im Vogtland und 21 Grad im Südwesten. Am Donnerstag in der Nordosthälfte mal Sonne, mal dichtere Wolken, hier und das Schauer, in der Südwesthälfte Sonne und Wolken. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken, mal Schauer, an den Alpen auch Gewitter. Am Samstag gibt es den meisten Sonnenschein Richtung Westen, Richtung Osten einzelne Schauer, im Südosten auch Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin neue Leitlinien, wie die katholische Kirche künftig sexuellen Missbrauch verhindern will und Hilfe für die Bergleute, der Beginn der Rettungsbohrungen in Chile.